Gesundheit und Entscheidung. Es gibt einige Dinge, da kann man entscheiden, ob man es so machen will oder so machen will. Und naja, dann hilft Information immer so ein bisschen. Und so will ich so ein paar Dinge anschneiden in diesem Vortrag, wo wir sehen können, was können wir machen, um einen gesünderen Körper zu haben? Was können wir vermeiden? Was für Entscheidungen können wir treffen? Das sind einige Dinge, da können wir nichts dran machen, aber einige wohl. Der menschliche Körper ist ein fantastisches Wesen. Wenn man sich die Chemie betrachtet, die Physiologie, die Anatomie, wie alles zusammen funktioniert, so komplex, so kompliziert, und doch können wir miteinander reden, wir können miteinander diskutieren, wir können sehen, wir können Bilder im Gehirn aufbewahren, wir können mit dem Auge mehr sehen, als die beste Kamera der Welt produzieren könnte, aber es ist natürlich alles durch Zufall entstanden. Ist eigentlich lächerlich, wenn man dran denkt. Also dieser Körper, dass er überhaupt normal ist, wenn er geboren ist, ist schon ein Wunder. So komplex, die ganze Entfaltung des DNA und so weiter, ist schon fantastisch. Also welche Risikofaktoren beeinträchtigen unsere Gesundheit? Und was sollen wir machen auf diesem Planeten, der immer mehr und mehr verseucht wird, wo die Umwelt beschmutzt wird, wo der Boden nicht mehr zeugt, was er zeugen sollte, und alle diese Probleme. Was sind die Monster in unserem Lebensstil, mit denen wir zu tun haben täglich? Weil hier ist ein Zitat, das kommt aus einem wissenschaftlichen Journal. Smog blights babies in the womb, also atmosphärische Beschmutzung schädigt Kinder schon in der Mutter. Naja, was soll ich damit machen? Ich habe nur eine Wahl, entweder ich ziehe um oder ich höre auf zu atmen. Und das kann nicht jeder, nicht jeder kann sagen, heute ist die Atmosphäre ein bisschen beschmutzt, heute höre ich mal auf zu atmen. Aber das sind andere Dinge, wo wir wohl etwas machen können. Wir können entschließen, was wir zu uns nehmen. Viele Leute fangen den Tag an mit einem Stimulant. Also morgens früh wird man wach und man fühlt sich so eine halbe Leiche. Der Arm macht nur noch so und will etwas greifen, was da neben dem Bett ist. Für viele ist es die Zigarette als erstes morgens früh. Für andere, mit denen kann man nichts anfangen, bis sie eine Tasse Kaffee hatten und. So wird der Tag gestartet. Am Ende des Tages, naja, dann hat man sich aufgepautscht und aufgepeitscht den ganzen Tag lang, kommt man nach Hause und jetzt will man ein bisschen ausrasten oder man will sich ein bisschen beruhigen, sagen wir es mal lieber so. Also depressant her. Gib mir mal was zu trinken, ein Whisky oder sowas ähnliches, dass ich mal zur Ruhe komme. Und andere, die haben größere Probleme, die brauchen Halluzinogene, damit sie das ganze Leben vergessen. Und die sowieso fertig sind mit dem Leben, naja, die schnaufen nur noch Benzingase und Klebstoffe und so weiter. So ist der Mensch heutzutage. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir gar nicht überlegen, was macht das an meinem Körper. Es wird uns erzählt, ja, ein bisschen Wein ist gut. Habt ihr das schon gehört? Ja, trink gut, ist gut für den Herzkreislauf, gut für dies, gut für jenes. Ein bisschen Wein ist gut, ist ja auch wahr. Da sind Substanzen im Wein, die wohl gut sind. Sekundäre Pflanzenchemikalien, Phytochemikalien, die eine gute Wirkung haben. Aber in dem Wein ist da auch was? Alkohol. Gut. Und man hat viele Tests gemacht und man hat gemerkt, dass ganz wenig Alkohol, so wie in einem Glas, ist schon genug, um das Immunsystem zu unterdrücken. Also die Frage ist, soll ich den Wein trinken, weil da was Gutes drin ist, wenn da auch was Schlechtes drin ist? Des guten Weges wegen trinke ich ihn dann. Oder Kann ich was anderes machen? Ja, man kann. Man kann die Weintrauben, den Weintraubensaft trinken. Dann hat man alles, was gut ist im Wein, ohne das, was schlecht ist im Wein. Ist das nicht logisch? Das ist also eine Wahl, die wir treffen können. Wenn ich ein starkes Immunsystem haben will, na gut, dann bleibe ich beim Traubensaft. Dann habe ich alles Gute im Wein, ohne dem Schlechten. Also das wird nie dazu gesagt. Ja, es stimmt. Da sind gute Phytochemikalien, aber die gleichen gibt es im Traubensaft. Zirrhose der Leber, naja, das ist ja nur bei Schwertrinkern, ne? Oder? Nein, Zirrhose kann sogar nur von Gärung und Alkoholproduktion im Magen stattfinden. Mit verkehrten Kombinationen kann es sogar geschehen. Oder fetales Alkoholsyndrom, wo man diese kleinen stupsigen Nasen hat. Diese kleinen stupsigen Nasen und diese flachen Gesichtchen. Wenn man amerikanisches Fernsehen sich ansieht, da sieht man erst, wie viele Kinder genau dieses Syndrom haben. Und wann passiert das? Hier steht unten geschrieben in diesem medizinischen Buch, Frauen, die trinken während der Schwangerschaft, haben natürlich 30-45% größeres Risiko, um sowas zu erleben, so ein Kind zu bekommen. Und nur 2 Getränke, gemischte Getränke pro Tag, sind schon genug. Jetzt bei uns in Afrika ist das natürlich ein Riesenproblem. In dem niedrigen sozioökonomischen Stand ist ein großer Teil der Bevölkerung haben fetales Alkoholsyndrom. Das ist schon problematisch. Also man findet diese Leutchen nachher in den Gangs und das ganze Gewissen ist beschränkt. Und sie können nicht normal reagieren, in der Gemeinschaft reagieren. Und so, das ist schon ein größeres Problem, als was man glaubt. Also man kann eine Wahl machen. Man kann wählen, ob man weiter trinken will, während der Schwangerschaft oder außerhalb der Schwangerschaft. Es ist nicht das Beste, was man machen kann. Und dann hat man noch eine Wahl, wenn es zum Rauchen kommt. Jeder weiß, dass je mehr man raucht, je größer ist das Problem vom Krebs. Das weiß jeder. Und da braucht man nicht viel mehr drüber sagen. Interessant ist es, dass wenn man hier betrachtet, was ist die Wahrscheinlichkeit, um 70 Jahre alt zu werden? Und wenn man noch nie geraucht hat, dann geht man auf diesen roten und dann Grafik und dann sieht man hier, gehe ich hier gerade hoch, ist schwer zu sehen. Dann sind wir da, also so knapp über 80%. Wenn ich aber 25 Zigaretten am Tag rauche, was ist die Wahrscheinlichkeit? Dann gehe ich hier hoch, dann komme ich nur nach da, dann ist es schon nur 50%. Also das macht schon einen großen Unterschied. Also weniger rauchen schon hilft, Nummer eins. Oder gar nicht rauchen ist natürlich am allerbesten. Und aufgeben, das hilft natürlich auch. Gesetze heutzutage werden immer schärfer. Und ich denke, das ist nicht ein schlechtes Ding. Wir sehen, dass die entwickelten Länder wie Schottland und Hongkong und Island und Vereinigten Staaten und so weiter und Dänemark, das sind die Länder, wo der am meisten Lungenkrebs gegenwärtig ist. Also das ist schon ein Problem. Lungenkrebs in den USA, naja, erst seit 65 nimmt das dramatisch zu bei den Frauen. Bei den Männern war es in den 60er Jahren schon recht hoch. Also die Frauen brauchen etwas länger, um dumm zu werden als die Männer. Aber endgültig werden sie auch dumm. Bitte betrachten. Wenn man sich die Lungen ansieht, wie das aussieht, nachdem man endgültig dann nicht mehr lebt, wegen den Konsequenzen, dann sieht man, dass das nicht gerade sehr appetitlich aussieht. Das ist eine typische Stadtlunge und das ist eine typische Raucherlunge, also nicht zu angenehm. Das war eine Forschung, die durch meinen Kollegen gemacht wurde, da bei meiner Universität. Der war Nikotin-Spezialist in der Welt. Und er hat Versuche gemacht mit Nikotin und er hat Ratten gebraucht und er hat schwangere Ratten gebraucht und wollte sehen, was ist die Auswirkung von Nikotin, wenn die Mutter Nikotin bekommt, was ist die Auswirkung auf die, auf den Nachwuchs? Na gut, erstens stellt sich heraus, Nikotin oder Kontrolle, kein Nikotin, der Metabolismus, der Umsatz ist wesentlich geringer, der Stoffwechsel, wenn sie kein Nikotin bekommen. Wenn sie Nikotin bekommen, wird es wesentlich erhöht, fast auf das Doppelte. Und wenn dann Entzug stattfindet, dann wird es geringer als der Normalwert. Ja, das ist natürlich ein Problem. Und vor allem bei Frauen. Und das ist, warum Frauen nicht leicht aufhören zu rauchen. Denn wenn sie rauchen, haben sie einen hohen Stoffwechsel. Das heißt, sie werden nicht so leicht dick. Wenn sie aufhören zu rauchen, dann senkt sich der Stoffwechsel dramatisch und dann werden sie leicht dick. Also das ist sozial nicht akzeptabel, also zurück zur Zigarette. Bei Männern vielleicht weniger ein Problem. Also das ist das eine Problem mit Rauchen. Die Entwicklung für den Nachwuchs ist sehr interessant gewesen. Hier wird Nikotin der Mutter gegeben bis zum 21. Tag nach der Geburt. Weil die Kleinen trinken ja noch bis zum 21. Tag. Und dann findet man was ganz Interessantes. Das ist das Volumen der kleinen Luftsäckchen in der Lunge, der Alveoli. Und wenn sie Nikotin bekamen, werden die im Nachwuchs, die Lungenentwicklung im Nachwuchs, werden immer größer. Diese Alveoli werden größer und größer und größer. Wogegen, wenn sie keinen Nikotin bekam, die Mutter, dann werden die Alveoli kleiner. Jetzt klein ist gut, groß ist nicht gut. Denn groß hat man so einen großen Sack und der hat weniger Oberfläche relativ zum Volumen. Man muss also kleine Luftsäckchen haben. Wenn die Anzahl gemessen wird, dann haben wir auch ein Problem. Hier Kontrolle und da Nikotin. Die Anzahl der Säckchen ist auch wesentlich geringer in der Entwicklung, als wenn sie kein Nikotin bekamen. Also diese Lunge von dem Nachwuchs ist lebenslang geschädigt. Noch etwas, was interessant ist, wenn man diese Alveoli hier sich betrachtet, da ist eins, da, dann sieht man hier bei Nikotin-Geschädigten hat man diese großen Alveoli und man hat diese Risse drin. Also diese Lungen bluten so leicht. Wogegen hier eine der Kontrollen, da sieht man, da sind keine Risse und die Alveoli sind schön klein. Aber noch mehr interessant für mich war dies. Hier ist einer von den Nachwuchslungen und hier hat man die Lunge dann in eine Lösung hineingetan, wo alle Zellen aufgelöst werden und nur das Gewebe, das elastische Gewebe bleibt übrig. Und hier sieht man, wie das dann aussieht. Also eine ganz elastische Lunge. Wogegen, wenn die Mutter Nikotin bekam, also geraucht hat, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, das sieht so aus. Da ist fast kein Gewebe mehr drin. Also diese Lunge ist geneigt zu Emphysem. Also wir haben einen Entschluss zu machen, wenn wir den Nachwuchs bedenken. Es ist besser, nicht zu rauchen, denn der Entschluss gilt nicht nur für uns, sondern auch für unseren Nachwuchs. Dann sind da noch andere Dinge, die wir betrachten müssen, nützliche und nicht nützliche sekundäre Pflanzenstoffe. Also das sind chemische Stoffe, die in jeder Pflanze gegenwärtig sind. Und diese Stoffe können entweder positiv sein oder negativ sein. Und es ist unsere Wahl, ob wir die positiven oder die negativen zu uns nehmen wollen. Einige von diesen Stoffen gelten zur Abwehr von Giften, Selbstschutz der Pflanze, Antikarzinogene sind die guten. Einige sind schlecht, Alkaloide, Peritrine zum Beispiel, Rotenine und so weiter. Kaffeine, Theophylline, Theobromine, Nikotin und, und. Also verschiedene Pflanzen haben verschiedene Stoffe. Und einige Tiere sind geeignet, um einen bestimmten Stoff zu verarbeiten. Zum Beispiel der Tabakwurm, Tobacco Hornworm, der kann Nikotin verarbeiten, weil er ein Enzym hat, der sofort Nikotin ausscheidet. Man kann also eine Spritze Nikotin neben dem Wurm einspritzen, ohne negativen Einfluss auf den Wurm, weil der Enzym macht es sofort unschädlich. Aber die anderen Tiere haben es nicht. Also dieser Wurm wird zu den Pflanzen, die Nikotin haben, angezogen und frisst die. Wogegen andere Tiere, die den Enzym nicht haben, meiden diese Pflanzen. Verständlich? Okay, gut. Jetzt manche sind mehr subtil, so wie Selbstschutz der Pflanze. Einige Stoffe verursachen, dass die Verdauung eingeschränkt wird und diese Tiere fühlen sich dann, naja, nicht so gut und dann fressen sie diese Pflanze nicht mehr. Und jetzt diese Stoffe wie zum Beispiel Nikotin, Theophyllin, Theobromin und diese Stoffe, die wir finden in Kakao und in Kaffee und in Tee und so weiter, was für einen Zweck haben die in der Natur? Erstmal Koffein und Theobromin, Bromide, so wie sie in Kakao vorkommen, sie erhöhen den Fettsäurenspiegel, sie erhöhen den Blutdruck, Magensäure wird erhöht, Stress, Adrenalinausscheidung, Noradrenalin, Verdauung, Absorptionszeit, alle diese Dinge werden beeinflusst durch diese Stoffe. Koffein ist toxisch, es Wechselwirkung mit Muskelaktion, Enzymunterdrücker und Karzinogen. 500 Gramm Tee enthält genug Koffein, um 1000 Mäuse zu töten. Das ist ein Päckchen Tee. Der normale Engländer trinkt das an einem Tag. Fast. Nicht ganz, aber fast. Gut. Also mehr Abneigungen in der Genetika, wenn man Mäusen zum Beispiel Nikotin gibt oder wenn man ihnen Koffein gibt, dann neigen sie zu diesen genetischen Änderungen mehr als die notwendigen digitale. Auch kriegen sie Hasenlippen oder Rachenmund oder diese Erscheinungen. So, das ist alles Stoffe wie Theophyllin, Theobromin, Koffein, können diese Abnormalitäten verursachen. Und das ist die Strukturformel, die wir da oben sehen. Wir sehen, sie sind sich ziemlich gleich und sie haben ziemlich die gleiche Auswirkung auch. Hier haben wir eine Teeplantage. Die sieht so schön flach aus. Warum? Weil man sie so, wie sagt man da in Deutsch, nicht schneidet, man gebraucht lange Stöcke. Man schlägt sie und schlägt sie gerade. Und da ist ein bestimmter Grund, warum man das macht. Es gibt nämlich ein Tier, das für uns eine Antwort gibt auf dieses Problem. Die Studie ist hier mit diesem gemacht. Das ist der Eland, das ist der größte Antilope in Afrika. Und dieses Tier frisst bestimmte Bäume, nur bestimmte Bäume in Südafrika oder in Afrika. Jetzt diese Bäume haben sekundäre Pflanzenstoffe drin, so wie Tannine zum Beispiel und andere Unterdrücker. Und diese Tiere fressen diese Pflanze. Jetzt, derweil sie diese Pflanze fressen, steigen die Konzentrationen von Tanninen in der Pflanze, bis dass sie nicht mehr gut schmecken. Also unangenehm werden. Und dann hört er auf zu fressen. Aber wenn er frisst, bricht er ja die Blätter, da wird ein Hormon freigestellt, ein Pheromon. Dieser Pheromon warnt die ganze Pflanze und auch die Nebenbäume. Und dann steigt Tannin in all den Bäumen und dann hört er auf zu fressen. Dann muss er so 100 Meter weit gehen, wo der Pheromon nicht aktiv war. Und dann fängt er wieder an zu fressen. So, das ist das eine. Das zweite ist, dass die jungen Blätter haben immer hohe Konzentrationen. Also das Tier meidet auch die jungen Blätter. Und das ist eine Art, wie verhindert wird, dass Tiere ein bestimmtes Gebiet überbeweiden. Das mit anderen Worten, dass die Ökologie nicht zugrunde geht. Und auch, wie ein Baum oder eine Pflanze sich schützt, damit das junge Wachstum nicht verbraucht wird. Stellt euch vor, ein Tier frisst immer nur die jungen Blätter. Was würde dann passieren mit dem Wachstum? Da wäre da kein Wachstum. Also diese jungen Blätter haben die höchsten Konzentrationen von den Abwehrmitteln, die die Tiere dann meiden. Gut, aber der Mensch, der macht das ganz anders. Hier, was wird gepflückt beim Tee? Die jüngsten Blätter, ne? Und die kleine Knospe. Und zwar erst nach dem folgenden Prozess. Man nimmt lange Stöcke und man schneidet die Pflanzen schön gerade, durch den man sie schlägt. Was simuliert das? Das ist das Gleiche als Fressen, ja. Die Pflanze wird gebrochen. Wie reagiert die Pflanze darauf? Erhöht die Giftstoffe, nicht wahr? Gut. Und dann, die Pflanze ist jetzt schon geschädigt, jetzt kommen die neuen Blättchen raus, denn die Pflanze wird da auch durchstimuliert, um neue Blätter und Knospen zu machen. Jetzt kommen die neuen raus und die werden jetzt extra geschützt, durch die Konzentration der Giftstoffe noch mehr zu erhöhen, weil die Pflanze ist ja jetzt schon verletzt, sodass kein Tier diese Pflanze fressen würde. Und was macht der Mensch? Der pflückt das dann. Ganz gezielt. Zack, zack. Und wie die Engländer sagen, the two top leaves and the birds make the best of Ceylons. Naja, wenn ihr das verstanden habt. Die obersten beiden Blätter und die Knospe macht den besten Tee. Gut, für den Menschen ja, aber nicht für die Tiere. Die Tiere würden sagen, das ist das Giftigste an der Pflanze und so doof, um das zu trinken oder essen, wäre ich ja nicht. Aber der Mensch, nee. Jetzt macht er noch was anderes. Wenn er geneigt ist, um naja, ein bisschen mehr gesund zu leben als die restliche Welt, dann verkauft er das als Grüntee. Enthält auch noch etwas Gutes, aber hat auch Koffein drin. Aber das ist natürlich nicht gut genug. Also sagt er, nein, wir machen noch was anderes. Wir nehmen jetzt diese grünen Blätter und wir trocknen sie, das ist Grüntee. Aber dann tun wir sie wieder in einen Topf hinein, einen großen Kessel. Wir tun Bakterien dazu und wir gären das Ganze. Und ein Gärungsprozess heißt, die Bakterien verarbeiten alles, was brauchbar ist. Und wenn der Gärungsprozess dann zu Ende ist, dann bleibt nur das übrig, was unbrauchbar ist. Gut, dann wird das wieder getrocknet und dann hat man Schwarztee. Das ist jetzt rein konzentriertes, unbrauchbares Gift, was kein Tier mit nur einem halben Verstand fressen würde. Aber wir nehmen das, gießen heißes Wasser drauf und machen noch einen Extrakt daraus. Total ungenießbar. Ja oder nein? Total bitter. Kein Tier und kein Mensch, der Verstand hat, würde das Zeug trinken. Also jetzt ist das ungenießbar. Also was machen wir, um es genießbar zu machen? Zucker rein, das kann man ja nicht trinken, das Zeug. Ne? Also Zucker rein. Jetzt haben wir immer noch Tannine drin. Und Tannine sind in Deutsch, in Englisch ist das Wort astringent. Zieht den Mund zusammen, so wie eine Zitrone es macht. Also, wie nimmt man das weg? Ein bisschen Sahne rein, ein bisschen Milch, ein bisschen Fett rein. Naja, dann rutscht das Ding endlich runter. So doof sind wir. So viel Mühe, um das Zeug genießbar zu machen. Und dann dieses Koffein führt dann noch dazu, dass der Zuckerspiegel hochsteigt, weil Glykogen umgesetzt wird in Glucose. Nebenbei auch die Adrenaline und dann auch die Cortisone. Der Körper wird vorbereitet auf Aktion. Dann wird man ja wach vom Kaffee. Und dann sitzt man hinterm Computer und tut gar nicht, was man jetzt, wofür man vorbereitet ist. Nämlich um zu rennen wie wahnsinnig oder zu kämpfen wie wahnsinnig. Und was muss der Körper dann machen? Ja, da muss er sagen, wow, jetzt muss ich mich aber irgendwie schützen vor diesem Anstieg des Glukosenspiegels, scheidet unheimlich viel Insulin ab und dann ist mein Hypoglykämie, da bin ich wieder eine halbe Leiche. Und was ist die Antwort auf das Problem? Noch eine, ja, wollen wir noch eine her. Und so gehen wir durch den ganzen Tag. Da ist kein Tier, das so doof ist wie der Mensch. Gibt's nicht. So, wir haben eine Wahl. Was könnten wir trinken, was besser wäre? Wasser wäre gut, aber wenn wir jetzt mal in dieser Gewohnheit sind, was machen wir dann? Na, trink was anderes, trink einen Kräutertee, einen Früchtetee und. Ja, das ist doch nicht das Gleiche. Ich habe immer gute Nachricht für die Leute. Es gibt Gesundheitstees, die wenigstens genauso schlecht schmecken wie schwarzer Tee. Ihr braucht nichts aufzugeben. Gewöhnt euch nur an den anderen schlechten Geschmack. Oder ihr stellt euch um auf etwas Besseres, was besser schmeckt. Das wäre jetzt meine Wahl. Aber naja, man muss so einen Übergang haben. Also es gibt auch Kräutertee, da kann man alles bekommen, bis zum Durchfall, alles auf einmal, kein Problem. Also ihr braucht nicht den schlechten Teil davon aufzugeben sofort. Also dieses Tier hier weiß genau, wann es etwas fressen soll und wann es etwas nicht fressen soll, wann es etwas meiden soll. Aber wir nehmen gezielt das, was schlecht ist. Also unsere Entscheidung, unsere Wahl. Und wenn wir mal betrachten, wo was gegenwärtig ist, dann ist es interessant. Kaffee. Wie viel Koffein da drin ist, ist ja recht viel. Tee, Cola-Getränke und naja, alle diese Kakao-Mixes und alle diese Dinge, ist ja unheimlich viel versteckt in der Welt. Da sind die Koffeingehalte von Kakao, Schokolade, Cola, Tee, Kaffee. Und da sieht man mal, was man eigentlich meiden sollte. Interessant natürlich, Kakao da oben hat recht wenig Koffein, aber Schokolade auch nicht so viel, aber es hat dann andere Stoffe, die gleich sind, so wie die Theobromide. Also da sind die. Also ein Stückchen Cadbury Schokolade hat 44 Milligramm Theobromide drin. Schokoladensirup, das ist 2 Esslöffel voll, 89 Milligramm. Und hier dieses Zeug, dieses Pulver, womit man die Milch süßt und so weiter, 120 Milligramm. Und die Kinder nehmen das ja zu sich, als ob es, naja, Zuckerwasser wäre. Also aufpassen, wie und wo man dieses Zeug zu sich nimmt. Man hat eine Wahl. Ersetzt dies mit Karob oder was Ähnliches und dann hat man nicht das Problem. Also wählen. Ich kann wählen. Ich kann einen guten Tee trinken, ich kann einen schlechten Tee trinken. Ich kann eine schlechte Schokolade essen oder ich kann einen Schokoladenersatz essen. Ja, aber der schmeckt mir nicht. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, es ist eine Sache der Gewohnheit. Ist eine Sache der Gewohnheit. Wenn man sich umgestellt hat und man hat, sag mal, einen Monat oder zwei das andere zu sich genommen und geht dann wieder zurück, was dann? Dann schmeckt der andere nicht mehr. Also ein bisschen Geduld haben, bisschen Geduld. Fette und kardiovaskuläre Krankheit, das ist ein ganz interessantes Thema. The big killer, Männer und Frauen. Männer sterben 27% an Herzerkrankungen und Frauen sagen sie nur 18%. Aber ganz wahr ist das auch nicht. Hier ist ein medizinisches Zitat, wo erklärt wird, dass wenn Frauen einen Herzinfarkt bekommen, haben sie über 70% größere Wahrscheinlichkeit zu sterben von dem Herzinfarkt als ein Mann. Wieso? Das hat mit dem Hormon Östrogen zu tun. Der Hormon Östrogen. Östrogene sind notwendig für die Eigenschaften der Blutgefäße, wie sie elastisch sind, wie sie beeinflusst werden in der Muskulatur, um zusammengezogen zu werden oder relaxed zu sein. Was ist relaxed? Ja, im Ruhestand zu sein. Naja, gut. Also dieser Hormon ist sehr, sehr wichtig. Jetzt bei Frauen, der Wechseljahren, bumm, runter geht Östrogen. Ganz dramatisch. Bei Männern nicht. Männer haben ständiges Östrogen. Und erst nach 80 nimmt es etwas ab. Jetzt, wenn wir kein Östrogen haben und wir kriegen einen Herzinfarkt, dann fibrilliert nicht nur das Herz, sondern auch die Blutgefäße. Wogegen bei einem Mann, wo da ständiges Östrogen gegenwärtig ist, fibrilliert das Herz, aber nicht die Blutgefäße. Also wenn das Herz geschockt wird, um es wieder in einem normalen Rhythmus reinzubringen, dann kann der Mann das schon überleben. Wenn eine Frau geschockt wird und das Herz kommt wieder in normalen Rhythmus, dann hilft es überhaupt gar nichts, wenn die Hauptadern noch fibrillieren. Und darum ist eine Frau mehr geneigt zu sterben von einem Herzinfarkt als ein Mann. Also das so nebenbei gesagt. Also die Erkrankungen in der Welt, wenn wir die Amerikaner betrachten, 50 Millionen haben hohen Blutdruck. Das ist schrecklich. Das ist ja fast ein Viertel der Bevölkerung. Herzkrankheiten oder koronare Herzkrankheiten, 12 Millionen und. Angina, Schlaganfall, rheumatisches Fieber. Das sind die Probleme, die man hat, wenn man Herz-Kreislauf-Probleme hat. Cholesterin ist immer das Problem. Und da sehen wir, dass mehr wie ein Drittel, fast die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung hat zu hohes Cholesterin. Und sogar die Jugendlichen haben mit 19 Jahren schon einen sehr hohen Cholesterinspiegel. Und nur die von Finnland kommen irgendwie nah dran, denn da haben sie natürlich sehr viel. Und die Niederländer, denn da haben sie viel Milchprodukte in der Ernährung. Also diese Ernährung, wie sie da ist, ist die schlechteste Ernährung der Welt. Das ist natürlich alles, was wir mögen, nicht wahr? Das ist ja ein Problem. Naja, das sind die Nahrungsstoffe, die am meisten Cholesterin haben. Also Krebsarten, Eier, Schweinefleisch und. Eier vor allem im Eigelb, unheimliche Mengen. Käse, das haben wir ja schon alles besprochen. Milchprodukte, Mythos, Früchte, Gemüse und so weiter. Kein Cholesterin. Also Avocado, kein Cholesterin. Kokosnuss, kein Cholesterin. Sie sagen immer, keine Kokosnuss essen, weil es was ist? Gesättigtes Fett. Aber gesättigtes Fett verpackt zusammen mit Pflanzen Eiweiß. Und darum unschädlich. Wer hat schon gehört damals von den Südseeinseln, wo sie so viel Kokosnuss essen, das ist ihr Lebensstil, dass die Herzprobleme hatten. Die hatten keine. Aber gleich, wir wissen es, gesättigtes Fett ist das Problem. Und darum, wenn eine Pflanze gesättigtes Fett hat, muss sie auch ein Problem sein. Ist kein Problem. So, das sind Mythen. Das ist nicht wahr. Was passiert, wenn man einen Plagg bekommt oder wenn sich das Fett ablagert in den Blutgefäßen? So sieht ein normales, gutes Blutgefäß aus. Das ist schön offen. Die roten Blutkörperchen können sehr leicht durch. So sieht es aus hier, da, wenn es verstopft ist. Und an der rechten Seite, wenn man es durch Kanalisierung wieder öffnet. Also das sind schon wesentliche Probleme in der Welt heute. Und wir wissen, dass Cholesterin wohl schädlich ist, obwohl einige sagen, ja, man weiß nicht genau. Aber die Framingen-Studie hat ganz deutlich gezeigt, dass da ein großer Übereinkommen ist zwischen Herzkrankheit und Cholesterin. Also das ist schon bewiesen. Plaque lagert sich ab, das ist ein recht komplizierter Prozess. Endgültig kann es dazu führen, dass die Blutgefäße ganz verstopft sind und nachher sogar bluten, und dann sind sie, dann hat man noch größere Probleme. Naja, so sieht das dann aus im Durchschnitt. Hier sind die Plaken von einem Herzpatienten, der von einem Herzinfarkt gestorben ist. Das führt zur Arteriosklerose, möglich zu einem Thrombus, das heißt Blutrinnung in das Gefäß hinein, und dann Embolus, Angina pectoralis, Herzschmerzen, Ischämie, Infarkt und so weiter und so weiter. Und naja, da sind die Raten: hoher Blutdruck 2,2 Risiko, Zigaretten 1,9 mal das Risiko, erhöhtes Cholesterin 1,75 mal das Risiko. Also wenn man alle diese Eigenschaften hat in der Ernährung oder im Lebensstil, naja, dann hat man immer mehr und mehr Risiko. Und man zählt sie nicht nur zusammen, sie sind nicht nur kumulativ, sondern sie vermehren sich noch mehr. Also die Kombination von denen ist noch schlimmer, als wenn sie einzeln werden. Gut, dann hat die Welt festgestellt, gesättigtes Fett ist meist das Problem. Und in der Welt hat man dann gelehrt, weg vom gesättigten Fett. Und die Welt hat zugehört, und dann von den 70er Jahren her in Amerika kam Herzerkrankungen dramatisch runter. Denn die Menschheit hat sich umgestellt von gesättigten auf was für ein Fett? Mehrfach ungesättigtes Fett. Gut, das hat offensichtlich funktioniert. Bei den Japanern war es damals noch nicht ein Problem, denn sie hatten nicht diesen Lebensstil. Aber was nicht gesagt wird, Fette und Krebs, wie sieht es denn da aus? In der gleichen Zeit ist etwas anderes passiert. Hier sind die Krebsraten für die Ungarn und Tschechei und Belgien und Frankreich aller Arten. Die höchsten Krebsraten gibt es bei den entwickelten Ländern. Und das sind die, die natürlich auch reagiert haben auf diese Information. Gut, Scientific American hat dann auch festgestellt, Fett in der Ernährung, das ist das Problem, was Krebs verursacht. Ganz eindeutig, je mehr Fettkonsum in einem bestimmten Land, je höher die Krebsrate. Nicht nur das. Hier sehen wir, welches Fett wo wirksam ist. Also Fettkonsum, vor allem die gesättigten Fette, die Cholesterine, die oxidierten Fette. Problematisch bei Brustkrebs, bei Kolonkrebs, Pankreaskrebs und Prostatakrebs. Das sind die hauptfettinduzierten Krebsarten. Gut, Brust- und Prostatakrebs haben wir schon gesehen. Prostatakrebs hier in der Schweiz, Norwegen, Luxemburg und so weiter. Wiederum die milchproduzierenden Länder und so weiter. Kolon- und rektaler Krebs in der Welt, auch in allen diesen entwickelten Ländern. Fettmast. So sieht ein gesättigtes Fett aus da oben. Und wir sehen, dass das Molekül ist kompakt. Wogegen, sobald es ungesättigt ist, also Doppelbindungen drin hat, dann ist da dieser Knoten hier, so ein V-förmiger Knoten in dem Molekül. Und überall, wo er ungesättigt ist, hat er diesen Dreh. Jetzt macht das Molekül sich offen. Und dann kann Sauerstoff viel leichter rein. Also das untere da oxidiert leichter als das obere. Und nicht nur das, das untere oxidiert nicht nur leichter, sondern es hat auch andere Probleme, die wir gleich sehen werden. Und weil es größer ist pro Volumen, neigt es eine Flüssigkeit zu sein. Es ist weniger dicht. Also mehrfach ungesättigte Fette bei Pflanzen sind flüssig und gesättigte Fette sind feste Stoffe. Peroxidation, polyungesättigte, also mehrfach ungesättigte Fette, neigen daher mehr zu oxidieren als die anderen. Also sie formen leichter freie Radikale. Und die Produkte, die wir haben, sind Peroxide, Aldehyde, Ketone und. Und zur gleichen Zeit, als Herzerkrankung runterkam, ging Krebs dramatisch hoch. In der gleichen Zeit. Und jetzt ist die Frage, wieso sterben jetzt mehr Menschen von Krebs als vorher und weniger von Herzinfarkt? Ist es möglich, dass die Menschheit mit der Umschaltung von gesättigtem Fett zu mehrfach ungesättigtem Fett einfach nur die Krankheit gewechselt hat? Ja oder nein? Ja. Also Leute fragen mich immer, was ist besser, Butter oder Margarine? Und meine Antwort ist immer, kommt drauf an, wie ihr sterben wollt. Wenn ihr es schnell haben wollt, naja, dann bleibt bei der Butter. Wenn ihr aber Krebs haben wollt, naja, dann geht zur Margarine. Denn diese Produkte oxidieren recht leicht. Hier haben wir Peroxide, wie sie sich formen, A, B und C. Und C ist ein einfach ungesättigtes Fett. A und B sind mehrfach ungesättigt und gesättigt. Und wir sehen, dass ein gesättigtes Fett, wenn es aus dem Leib heraus ist, sehr schnell oxidiert. Aber das macht doch keinen Sinn. Was ist denn jetzt hier los? Das Problem ist folgendes. Tierfett hat kein Antioxidant. Nichts. Also sobald es extrahiert ist, oxidiert es. Pflanzen haben Antioxidanten. Je mehr sie ungesättigt sind, mehrfach ungesättigt, je schneller oxidieren sie. Ein monoungesättigtes Fett oxidiert darum am allergeringsten. Also wenn ich ein Fett wählen würde, was ich extrahiert gebrauche, und ich müsste wählen zwischen mono, mehrfach ungesättigt und gesättigt, welches würde ich wählen? Monoungesättigtes. Und welches ist das monoungesättigte Fett, was sich bewährt hat in der ganzen Geschichte der Menschheit als das gesündeste? Olivenöl, genau. Also, wenn ich ein Öl erhitze, wird es auch problematisch. Fettsäuren. Da haben wir eine gesättigte Fettsäure, da ist eine einfach ungesättigte Fettsäure und da ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure. Also diese hier, die einfach ungesättigte Fettsäure, oxidiert am langsamsten, am allerlangsamsten und wird auch verpackt mit Antioxidanten sowie Vitamin E. Diese hier ist in der Pflanze verpackt mit Vitamin E und oxidiert nicht in der Pflanze. Sobald ich es extrahiere, dann wird die Oxidation, der Oxidationsprozess wesentlich schneller als beim einfach ungesättigten stattfinden. Sogar 10.000 Mal schneller. Also das ist das Gesündeste. Ich würde Olivenöl gebrauchen und zwar kalt gepresstes Olivenöl. Dann haben wir auch die Eigenschaft, dass die Gesättigten sind feste Stoffe und je mehr wir zu den Pflanzen hingehen, da werden sie flüssige Fette. Jetzt Margarine, fester Stoff oder flüssig? Ist ein fester Stoff. Man gießt doch nicht die Margarine übers Brot, oder? Man schmiert sie doch. Also wie macht man von einem flüssigen Fett ein nicht flüssiges Fett? Das sind verschiedene Methoden und da habe ich wieder eine Wahl. Gut, also die Fette, die von den Tieren kommen, Palmitinsäure und Stearinsäure oder die Ölsäuren oder die mehrfach ungesättigten, die sind von Tieren und die sind von Pflanzen. Und die von Pflanzen sind gesünder als die von Tieren, denn Tierfett hat an erster Stelle keine Antioxidanten. Und zweitens sind diese Fette vereinbart mit Herz-Kreislauf-Krankheiten. Pflanzenfette dagegen besser. Wenn ich sie extrahiere aber, dann sind die mehrfach Ungesättigten gefährlich. Ich muss sie also in der Ernährung haben, aber ich muss sie nicht extrahiert haben. Ich muss sie nicht extrahiert kaufen. Margarine. Also wenn ich ein flüssiges Öl, ein festes Fett machen will, dann muss ich einen Prozess gebrauchen, der heißt Hydrogenierung. Und das ist, was die Menschheit macht, wenn sie Margarine da herstellen. Das wird erst neutralisiert, gebleicht, gefiltert und dann hydrogeniert. Da wird ein Katalysator gebraucht und das Fett wird chemisch geändert. Gut, wie wird es chemisch geändert? Das normale Fett hat, wie ich immer sage, eine Cis-Form. Das heißt, die beiden Ärmchen der Moleküle sind an der gleichen Seite der Doppelbindung. Ich sage immer zu meinen Studenten, das sieht so aus. Also wenn ich jemand ein Drückchen geben will, dann kann ich so machen. Wogegen, wenn ich es gehärtet habe, dann habe ich den einen Arm umgedreht nach hinten. Der kann kein Drückchen geben, nicht wahr? Also der liebt uns nicht, der liebt uns. Aber wenn er diese Struktur hat, ist er chemisch gleich. Nur was seine Form betrifft, ist er anders. Also diese Form ist ein fester Stoff. Diese Form ist ein flüssiger Stoff. Also während der Hydrogenierung drehen sie den einen Arm um und dann sieht es so aus. Gut, jetzt ist es ein fester Stoff. Das ist nur ein Problem. Unsere Enzyme erkennen ihn nicht. Also dieses Fett wird für uns ein Fremdstoff. Und was machen wir mit Fremdstoffen? Wir versuchen sie auszuscheiden und wenn wir nicht können, was machen wir dann? Dann lagern wir sie irgendwo ab. Und wo lagern wir sie ab? Da, wo wir sie nicht brauchen, in die oberste Schublade. Unter die Haut. Zack, da sitzen sie. Und dann wird die Haut knüttelig und wenn man dann in den Spiegel guckt, naja, dann sieht das nicht so schön aus. Und dann übt man und rennt und joggt und was weiß ich, dann wird man dürr und sie ist immer noch knüttelig. Wieso? Weil die Giftstoffe sind noch drin. Das sind unbrauchbare Stoffe. Das sind Transfette, wir nennen sie Transfette. Transfette in Margarinen sind das Problem. Hier haben die Wissenschaftler festgestellt, dass Frauen, die 4 oder mehr Teelöffel voll Margarine zu sich nehmen, 66% größeres Risiko haben, um Herzkrankheiten zu bekommen. Also dieses Transfett ist nicht nur ein Fett, das nicht brauchbar ist, sondern es ist schädlich. Es zerstört die Blutgefäße. Das Transfett ist das Problem. Und Pflanzenfett sollte im Naturstaat genommen werden und nicht als hydrogeniertes Fett. Also in Europa kann man jetzt schon Margarine kaufen, die nicht hydrogeniert ist. Dann gebrauchen sie andere Methoden, um es streichbar zu machen. Das wäre besser. Aber es ist immer noch ein mehrfach ungesättigtes Fett, welches leicht oxidiert. Also nicht das Beste. Freie Radikale, wie macht man etwas unschädlich? Gut, erstmal wieder zusammenfassen. Ich habe eine Wahl. Ich kann gebrauchen ein mehrfach ungesättigtes Fett extrahiert oder ein mono ungesättigtes Fett extrahiert. Welches würde ich gebrauchen? Mono. Olivenöl, welches das andere, was oft genannt wird als sehr gesund heutzutage und sehr viel verbaut wird in Europa? Rapsöl. Gut, aber Rapsöl hat auch andere negative Substanzen drin und das Fett ist auch wird leichter dicker als das andere. So, wenn ich eine Wahl hätte, würde ich lieber das Fett nehmen, wo ich weiß, dass Länder, die dieses Öl gebrauchen, weniger Krebs haben als andere. Griechenland. Italien, Norditalien, mehrfach ungesättigtes Öl, Süditalien, Olivenöl. Süditalien, wesentlich weniger Brustkrebs als Norditalien. Also wenn ich die Wahl hätte, ich würde Olivenöl gebrauchen. Wie gebrauche ich es, wenn ich etwas Interessantes machen will? Ich kann einen Teelöffel voll Olivenöl nehmen oder ein bisschen mehr über Kartoffel, ein bisschen mixen, in den Ofen backen und dann wäre ich noch nicht bei diesem Oxidationsprozess, wogegen, wenn ich das Öl erhitzt gekauft hätte. Und somit ist es viel gesünder. Wenn man ein Öl erhitzt, dann oxidiert es. Also möchte ich kein erhitztes Öl kaufen. Das Öl, das wir kaufen im Supermarkt, ist oft erhitzt zu über 220 Grad, um es zu extrahieren. Ist also schon hochwertig oxidiert. Das ist ein Problem. Jetzt sagen wir, aber das Öl ist viel billiger. Wie viel von dem Öl wird gebraucht? Eine halbe Flasche, wenn man Pommes frites macht. Ja oder nein? Wogegen Olivenöl, Teelöffel drüber gießen und backen im Ofenrohr. Schmeckt besser, Nummer eins, und ist gesünder und ist weniger Fett. Jetzt, wenn wir Pommes frites kaufen, naja, im Restaurant und so weiter, wie lang wird das Öl erhitzt? Kommt drauf an, welches Restaurant das ist, nicht wahr? Bei einigen kann das Tage sein. Naja, das ist konzentriertes Peroxide, konzentrierte freie Radikale. Da sucht man ein Problem. Gegen Krebs wirkende Stoffe sind Knoblauch, Kohl, Lekritze, davon kann man einen Tee machen zum Beispiel, Sojabohnen. Und die ganze Karottenfamilie, Sellerie und so weiter. So mittelprächtig sind Zitrus, Zwiebeln, Tee, welchen Tee? Kräutertee, gut. Solanaceae, die Tomatenfamilie, Eierfrucht und so weiter. Und die Kohlfamilie, so wie Brokkoli. Und dann, naja, Thymus und alle die anderen Dinge. Diese sind Ernährungsstoffe, die wir in der Ernährung einnehmen sollten. Das sind die Stoffe, die wir brauchen in der Ernährung, um gesund zu sein. Hülsenfrüchte sind sehr hochwertig an sekundäre Pflanzensubstanzen, die gegen Krebs wirkend sind, gegen Osteoporose, gegen Alterserscheinungen wie Alzheimers und. Also Hülsenfrüchte, vor allem die Sojabohne, sehr hochwertig mit Gegenkrebsstoffe. Darum Länder, wo viele Hülsenfrüchte gegessen werden, haben sehr niedrige Krebsraten. So wie in Afrika. Nüsse, Samen, Sprossen, Knoblauch, Kohl. Wenn es nicht für den Kohl wäre, und das ist jetzt nicht der Helmut, dann wäre Deutschland in ein Riesenproblem. Das ist ein sehr hochwertiges Antikarzinogen. Also das sind die Gemüsearten, die wir dazu genießen sollten. Die Nachtschattengewächse, Kartoffel und Auberginen und so weiter. Die müssen wir regelmäßig in der Ernährung bekommen. Nicht nur anschauen, essen. Gut. Ich kann rauchen, ich kann nicht rauchen. Ich kann ja wählen. Unsere Entscheidung ist unsere Wahl. Ich kann Getränke mit Koffein und anderen schädlichen Produkten, Theobromide und so weiter gebrauchen oder ich kann was Besseres wählen. Das ist unsere Wahl. Ich kann Fette gebrauchen, die mir schädlich sind oder ich kann Fette gebrauchen, die nicht schädlich sind. Das ist unsere Wahl. Ich brauche nicht Fett aufgeben. Ich wechsle nur eins für das andere. Und das heißt, ich muss jetzt anfangen zu lesen, was im Supermarkt los ist. Was für ein Öl ist das? Das ist ein kalt gepresstes Olivenöl. Oder eine erste Presse kaltgepresstes Olivenöl. Gibt auch eine zweite Presse. Naja, je vorsichtiger, je besser. Dann nimmt man das Bessere. Wird sehr teuer, gebraucht ein bisschen weniger. Sehr viel weniger. Das ist sowieso auch gesünder. So, noch ein anderes Problem sind die Zusatzstoffe, die Additiva in der Ernährung heutzutage. Die spielen eine gewaltige Rolle. Da sind einige, die werden gebraucht in dem Prozess der Herstellung. Also einige werden gebraucht, um Schaumbildung zu vermeiden. Farbstoffe werden gebraucht, Bleichstoffe etwas größer zu machen, als was es ist. Stabilisierter und so weiter und so weiter. Heutzutage, diese Stoffe sind überall zu finden. Einige sind sehr schädlich und führen zu Ernährungsintoleranz. Nicht-immunologische, einige sind toxisch, einige kommen erst später zur Wirkung, das sind die gefährlichsten. Einige haben physiologische Prozesse, einige haben psychologische Prozesse. Und naja, wie soll man wissen, woher etwas kommt in der jetzigen Welt? In der heutigen Welt, Kinder sind oft unmöglich. In den frühen alten Zeiten, Kinder in der Schule waren Mucksmäuschen still. Heutzutage, Kinder können nicht Mucksmäuschen still sein. Ich habe das selbst erlebt an der Universität. 36 Jahre Professor an der Universität. Ich kam in die Klasse, Mucksmäuschen still. Kannst eine Stecknadel hören, wenn sie fällt. Dann über die Jahre, bisschen Unruhe. In den letzten 10, 15 Jahren immer mehr und mehr und mehr unruhig. In den letzten 5 Jahren, vergiss es. Früher, ich habe nur geguckt, Totenstille. Jetzt kannst du auf dem Kopf stehen, mit den Beinen Fliegen fangen, machen, was du willst, nichts zu machen. Ich habe nachher einen Stuhl genommen, den dahingestellt, meine Füße auf die Bank gelegt, ein Buch genommen und gelesen. Ich habe auch 15 Minuten lang gelesen, bis es still war. Dann habe ich gesagt, so, seid ihr soweit? Gut, jetzt fangen wir an. Und nichts anderes hat funktioniert. Meine anderen Kollegen, die waren nicht ganz so sarkastisch wie ich, die haben die Hölle gehabt. Die haben dann versucht, mehr zu schreien als die. Das war ja ein Theater. Kein Mensch hat verstanden, worum es ging. Was ist denn passiert mit der Menschheit? Ist sie durchgedreht oder was ist da los? Naja, Farbstoffe, Präservermittel, Antioxidante, Emulsifizierte, Dickstoffe, Gelierstoffe, Stabilisierte, Säuren und Süßmittel. Das sind die Stoffe, die erlaubt sind. Dann einige werden gebraucht während der Vorbereitung, einige werden gebraucht während der Verpackung und dann sind da noch Horden von diesen Stoffen gegenwärtig. Das ist eine Liste von Reaktionen, die es so findet. Neurofunktionen, Migräne, Hyperkinese, das ist die beste Beschreibung für die moderne Generation. Hyperkinese, Hyperbeweglichkeit, man kann sie nicht zur Ruhe bringen. Nicht erst Ketten können sie zur Ruhe bringen. Oder genau das Gegenteil. Man kriegt nichts. Hallo, bist du da? Irgendjemand zu Hause? Nichts. Depressionen. Sie wissen nicht mehr, wo sie sind, was sie sind. Sie fühlen sich nicht, dass sie gegenwärtig sind. Einige sind schwindelig, paranoisch. Einige haben so vorübergehende Blindheit oder sie sehen kurz was nicht. Und naja, das sind die Probleme heute in der Welt. Insomnia, Müdigkeit, ständige Müdigkeit. Und man fragt sich, wieso war das früher nicht so? Wieso hat sich das wirklich verändert? Es gibt einige, die sagen, wir haben es früher nicht gemerkt. Quatsch! Kamst in die Klasse, jeder hat gehört, jeder hat da gesessen, Augen waren auf. Nicht immer, jeder natürlich, wenn er die Nacht vorher gepartyt hat, bis wer weiß wie, dann war er auch eine halbe Leiche. Na ja, dann lässt ihn mal. Aber sowas haben wir nie erlebt. Süßstoffe, Ersatz für Zucker in der Ernährung. Saccharin ist verantwortlich für Herzrhythmusstörungen, kann zu Erbrechung, Übelkeit, Schwellungen, Hitzewallungen führen und so und ist auch ein bekanntes Karzinogen, verboten in einigen Ländern. Heute gibt es natürlich schlimmere, also wieso nicht die schlimmeren gebrauchen? Aspartame. Aspartame ist in fast allem. Wenn man diese kleinen Bonbons kauft oder die Getränke kauft, oder alle dieses Zeug, Aspartame, ist da drin. Jetzt, das ist ein technischer Name. Im Englischen heißt es auf Nutrasweet equal spoonful equal measure, alle diese Werbungsnamen. Und Aspartame ist verantwortlich für wahrscheinlich 75% der Reaktionen, die negativ sind. 75% werden angemeldet wegen Aspartame. 90 Symptome, die mit Aspartame zusammengebracht werden: Kopfschmerzen, Migräne, Schwindeligkeit oder Seizures. Sag mal, was ist ein Seizure wieder? So wie ein epileptischer Anfall. Nausea, also Übelkeit, Gefühlsprobleme, Muskelzerren, Zunahme in Gewicht, Ausschlag, Depressionen, Müdigkeit und. Tachykardia, schnelles Herzklopfen, Schlafprobleme, Visionsprobleme, Atemprobleme und so weiter. Das ist schon eine lange Liste, die nur mit einem Stoff hier verbunden wird. Was sind die Krankheiten, die schlimmer gemacht werden durch die Gegenwärtigkeit von dieser Substanz? Tumore im Gehirn, Multiple Sklerose, Epilepsie, chronische Müdigkeit, Syndrom, Parkinsons und so weiter. Es wird alles schlechter gemacht. Jetzt, woraus besteht diese Substanz? Das sind drei chemische Stoffe: Aspartinsäure, Phenylalanin und Methanol. Zwei sind Aminosäuren, eine ist Methanol. Aspartinsäure ist eine Aminosäure und in der freien Form, wenn sie nicht gebunden ist zu Proteine, dann erhöht es Aspartat und Glutamat. Und Aspartat natürlich sind und Glutamat sind Excitotoxins, stimulieren das Gehirn. Gut, komm, wir denken mal ein bisschen hier drüber nach. Genau, ein bisschen weiter. Gut. Wenn man zu viel Phenylalanin in der, zu sich nimmt, dann wird Serotonin gesenkt. Jetzt, Serotonin ist ein sehr wichtiger Übertragungshormon und Stoff, der dazu beiträgt, dass man psychologisch gleichmäßig ist. Schizophrene zum Beispiel haben wesentlich gesenkte Serotoninflächen. Also wenn man diese Substanz zu sich nimmt, induziert man eine Schizophrenie. Das ist die moderne Menschheit, ja oder nein? Man induziert das. Methanol es wird behauptet, man sollte nicht mehr wie 7,8 Milligramm pro Tag Methanol zu sich nehmen. Ein Liter Aspartame, gesüßtes Getränk. Und alle diese Powerdrinks und alles, was so getrunken wird, hat alles Aspartame drin. Gibt ungefähr 56 Milligramm Methanol. 56. Schau mal, wie wird's? Man sollte nur 7,8, sagen sie, 56. Und Leute, die viel Aspartame zu sich nehmen, können so viel wie 250 Milligramm Methanol täglich einnehmen, also 32 Mal mehr, als was vorgeschlagen ist als sicher. Jetzt überlegen wir mal, wie das funktioniert. Diese Süßstoffe sind Aminosäuren. Das ist nicht zu schwer zu verstehen. Sie sind Aminosäuren. Jetzt wird gesagt, aber es ist doch eine natürliche Substanz. Hallo? Wir nehmen doch täglich Aminosäuren zu uns. Nein, wir nehmen nicht Aminosäuren zu uns, wir nehmen Proteine zu uns. Und Proteine bestehen woraus? Also Aminosäuren. Aber jetzt können wir schauen, wie die verdaut werden. Ein Protein im Mund ist nicht süß, Nummer eins. Eine freie Aminosäure dagegen ist süß. Also Proteine werden nie als freie Aminosäure aufgenommen. Wir essen ein Protein. Im Magen, Pepsine verdauen das Protein und verteilen es in Polypeptide. Ist immer noch kein freies Aminosäure, ist immer noch ein großes Stück. Dann geht es aus dem Magen heraus in Duodenum hinein und da wird hinzugegeben Trypsine. Trypsine teilt es in noch kleinere Teile, auch noch Polypeptide, aber kurze. Immer noch kein freie Aminosäure. Dann geht es im Darm runter und dann erst kommen Exopeptidases dazu. Und dann werden die Endaminosäuren abgeschnitten. So, wo in der Ernährung haben wir freie Aminosäuren, normalerweise? Ganz unten im Darm. Und da findet die Absorption, die Aufnahme, statt durch die Blutgefäße, die den unteren Darmbereich drainieren. Und das heißt, dieses Blut ist portales Blut. Es geht zur Leber. In der Leber wird es verarbeitet, wieder in Polypeptide, die für den Menschen geeignet sind. Und dann erst kann es in das freie Blut reinkommen, aber nie als freie Aminosäure. Verständlich? Wenn ich dagegen eine freie Aminosäure aufnehme, dann geht sie in den Mund. Erstens stimuliert sie den Geschmack und sagt, süß. Jetzt der Körper ist programmiert, süß heißt was? Kohlenhydrate, freie Kohlenhydrate. Also die Zunge schickt sofort ein Signal zum Gehirn, freie Kohlenhydrate. Das Gehirn schickt ein Signal zum Pankreas und sagt, Kohlenhydrate auf dem Weg, bereite dich mal vor, Freundchen. Und was macht der Pankreas? Schaltet Insulin ab. Also jetzt ist er bereit für diese Aktion. Gut. Aber diese freie Aminosäure geht jetzt direkt ins Blut und geht über den Gehirn, über die Gehirnbarriere ins Gehirn und ist ein Excitotoxin. Jetzt haben wir mehr von diesen Stoffen im Gehirn als notwendig. Jetzt diese werden abgeschieden im Gehirn als Übertragungsstoffe, wenn notwendig. Wenn da jetzt mehr ist, dann kommen da mehr Signale, als was notwendig ist. Jetzt feuerst. Der Körper senkt auch die Serotoninflächen, wenn da zu viel ist. Und jetzt haben wir ein Problem. Was ist das Kind jetzt oder die Person? Induzierte Schizophrenie für diesen Augenblick. Aggressiv. Bis dort hinaus kann ich stillsitzen, hyperkinetisch, unmöglich. Also wir sagen es die moderne Generation, es ist die moderne Ernährung. Und nicht nur das. Der Pankreas hat sich jetzt schön vorbereitet. Und was passiert jetzt? Da kommt gar nichts. Denn diese Person ist meist, sagen wir mal, versucht, zu einer Schlankungskur durchzumachen, nimmt also nicht das Zeug zu sich. Und jetzt ist der Pankreas vorbereitet und da passiert nichts. Er schickt ein Signal zurück zum Gehirn und sagt, hör mal, du hast mich betrogen, wo ist denn das? Das Hirn sagt, ne, ich weiß, was ich gemerkt habe, hier, da, es hat gezündet, da kommt was Süßes. Nein, da kommt nichts. Das passiert einmal, zweimal, 20-mal, 100-mal, 1000-mal. Endgültig sagt der Pankreas was? Zum Kuckuck mit dir, ich glaube dir nicht. Und jetzt schaltet er den Insulin nicht mehr ab. Was hat man dann? Dann hat man eine Art Diabetes. Nicht, dass der Pankreas es nicht kann, aber er tut es nicht mehr. Das ganze Problem ist eigentlich viel größer, als was man erwartet. Nur, weil wir diese Stoffe so gebrauchen. Also Methanol ist ein Problem, Phenylalanin freier Form ist ein Problem, aber wir brauchen Phenylalanin. Wir brauchen diese Stoffe, aber im richtigen Verhältnis und am richtigen Platz und zur richtigen Zeit. Wir können das nicht umgehen. Also Aspartam findet man in Frühstücksernährung, wir finden sie in diesen kleinen Minz, die man so kauft für den Atem. In Frühstück, Cereals und so weiter, Kaugummi, fast jedes Kaugummi ist mit Aspartam versetzt. Coca, Mixes und Kaffee, Getränke, selbst darin haben sie es drin, gefrorene Desserts, Gelatin-Desserts, Fruchtsäfte, auch in Laxiermittel, Multivitamine, Milchgetränke, ach, unendlich, Softdrinks, Tees, alles Mögliche, sogar Weinkoolers und Joghurt, alles drin. So, was heißt das jetzt, wenn wir zum Supermarkt gehen? Das bringt mich gleich zum nächsten, MSG. Da ist so viel geschrieben über MSG. Es ist das gleiche Problem. Die Leute sagen, aber hör mal, Glutamat ist das gleiche, das wir von Aspartam bekommen. Ist doch ein natürlicher Stoff, es sollte doch kein Problem verursachen. Ja, ein natürlicher Stoff, der unten im Darm absorbiert werden soll, damit er verarbeitet wird in der Leber, vor dem er in den Kreislauf hineingeht. Aber hier kriegen wir ihn ja direkt, das gleiche Problem, Excitotoxine, und darum einige Leute reagieren auf der gleichen Weise. Sie bekommen Muskelzerren im Genick, Kopfschmerzen, Schwitzen oder sie kriegen so Art epileptische Anfälle. Und manchmal werden Menschen diagnostiziert mit epileptischen Anfällen, die nichts anderes als eine MSG-Sensitivität haben. Also alle diese Stoffe müssten wir meiden. Das heißt, im Supermarkt müssen wir von jetzt ab lesen. Und das haben sie auch gemerkt. Genau, hör mal, die Menschen fangen ja an zu lesen, was hier drin ist. Komm, wir ändern das. Wir sagen E. E237E2. Habt ihr das schon mal gemerkt? Ja, jetzt muss man ein bisschen Mühe machen. Jetzt muss man sich ein Heftchen holen. Ja, was heißt denn E? Die meisten müssten eigentlich nach Gesetz die E-Heftchen da haben, dass man sehen kann, was da drin ist. Alles ist so kompliziert. Einige E-Stoffe sind unschädlich. Einige E-Stoffe sind schädlich. Kommt drauf an, was es ist. Also das Problem ist immer, wenn man gesund sein will, bisschen Mühe. Bisschen Mühe ist immer etwas schwieriger oder es wird schwieriger gemacht, als um gesund zu sein. Aber nichts im Leben kommt ohne Mühe. Ich habe immer zu meinen Studenten gesagt, no gain without the pain. Ja, aber ich habe einen Kurzweg gefunden. Ich kann das Gleiche erreichen, wenn ich das so und so mache. Ich sage, ja, das kannst du vielleicht, aber am Ende wirst du die Resultate wegschmeißen müssen. Nein, das kann ich machen. Ich sage, geh, brenn dir die Finger. Und dann machen sie es und dann kommen sie zurück und haben gesagt, das hat nicht funktioniert. Ich sage, ja, geh den langen Weg, dann kommst du dahin. No gain without the pain. Gute Ernährung. Schau mal, wie kann man das ausbessern. Antioxidante. Es werden vor allem zwei gebraucht. BHT und BHA. Butylated Hydroxytoluene, Butylated Hydroxyanisole. Das ist in alles, was fettreich ist. Also Chips, die man kauft. Snackfoods, alles dieses Zeug. Steht drauf auf dem Päckchen Antioxidant. Bei euch steht vielleicht E-Nummer so und so, ich weiß nicht. Antioxidant. Aber welches Antioxidant? Wenn es Vitamin E ist, gut. Aber es ist nicht Vitamin E. Es ist eins von den beiden. Und was macht das? Senkt Serotonin mit 40%. Also stellt euch mal vor, die kleinen Kinder. Sie sitzen vor dem Fernsehen. Sie glotzen erstmal nach diesem Schmarrn, der da drauf ist. Zweitens, sie sitzen und trinken Coca-Getränke, derweil sie das machen. Oder eins von den anderen mit diesem Aspartame und was weiß ich und Koffein und all dem Zeug drin. Und was essen sie dabei, derweil sie gucken? Alle diese Chips und diese Dinge. Und dann wundert man sich, dass sie wahnsinnig geworden sind. Und dass kein Lehrer mehr weiß, was mit ihnen anzufangen. Ich war einmal eingeladen bei einem Haus und die arme Mutter war schon wahnsinnig. Die Kinder durften schon nicht mehr zur Schule kommen. Und die Kinder waren wie wahnsinnig. Ich bin da hingekommen, die Kinder sind gerast. Die sind mir sofort auf den Schoß gesprungen, über meinen Kopf weggerannt. Hinter dem Stuhl runter, unter dem Stuhl durch, wieder oben rüber. Das war Wahnsinn. Man konnte kein Wort reden, ohne dass die Kinder alles durcheinander gemacht haben. Und die Mutter hat gesagt, was soll ich machen mit denen? Ich sage, ich weiß nicht, was fütterst du dem? Nein, nur das Beste. Dann habe ich gefragt, darf ich mal gucken, was sie essen? Hat sie mich in die Küche geführt. Meine Güte, jedes Ding, was die Kinder zur Schule bekamen, was sie gegessen haben, hatte diese Substanzen drin. Ich habe gesagt, geh das weg, das weg. Da sagt sie, bleibt ja nichts übrig. Ja, da bleibt nichts übrig. Aber ersetze es mit etwas Besserem. Und so habe ich gesagt, nimm doch das oder nimm doch jenes oder dieses Getränk oder gib Fruchtsaft und, und. Und sie haben sich umgestellt. Ich dachte, ich höre nie wieder von denen. Einen Monat später kriege ich einen Anruf. Vielen Dank, ich kenne meine Kinder nicht mehr. Ich habe ganz andere Kinder. Ganz andere Kinder. Wirklich, es funktioniert. Wir müssen mehr lesen, was los ist. Farbstoffe. So wie Tartrazin und alle diese Farbstoffe, wieder Hyperaktivität, Aggressivität, allergische Reaktionen. Und dann kann Tartrazin auch noch Schwellungen, Urtikaria, respiratorische Probleme, Asthma, alles Mögliche verursachen. Genauso wie Benzosäure. Fast jede Margarine hat Benzosäure drin. Fast alle Milchprodukte, die so verkauft werden, die Joghurts und, alle Benzosäure drin. Tartrazin und Benzosäure, sehr chemisch gleich. Pressaviermittel, die Sulfite und die Sulfate und dieses ganze Zeug wird gebraucht, damit die Stoffe nicht braun werden, so wie befrorene Kartoffel, Pommes frites. Dass sie nicht braun werden, bekommen sie diese Stoffe drauf. Also sie unterdrücken Vitamine, sie sind Mutagene. Und sie werden natürlich auch gebraucht auf Trockenfrüchte, also lesen. Und wenn sie gebraucht werden, dann braucht man immer noch nicht das wegschmeißen, dann kann man es ins Wasser tun, bisschen einweichen und das Wasser weggießen, denn sie sind sehr wasserlöslich, diese Stoffe, das ist weg. So, man kann auch noch Trockenfrüchte so gebrauchen. Natriumbenzoat, wie gesagt, sehr gleich wie Tartrazin. Nitrite werden für Fleisch und Käse gebraucht, sie sind karzinogenisch und sie inhibieren allerhand Stoffe. Also in einem Supermarkt, jede Flasche wird ein Lehrbuch. Das ist irritierend. Es ist wirklich schrecklich, um in einen Supermarkt reinzugehen. Am Anfang, als ich erst anfing mit diesem Zeug, meine arme Frau hat sich immer so geschämt. Ah, dann lese ich das Zeug, dann tue ich es zurück und dann stehen alle diese Dinge auf dem Regal. Dann frage ich, wo ist der Manager? Hol mir den mal. Und dann sage ich, ja, sag mal, wo ist eure Erdnussbutter? Er sagte, da, siehst du nicht, da ist sie doch auf dem Regal. Ich sage, das ist nicht Erdnussbutter, das sind Toxinen. Ich suche Erdnussbutter. Hier, komm, ich zeig dir mal. Dann habe ich ihm erklärt, das verursacht dies und das, jenes und das, jenes. Ich will das nicht haben. Ich suche Erdnussbutter. Habt ihr nicht Erdnussbutter, die aus Erdnussbutter besteht? Oder wenn man was gebrauchen will, sag mal, ein Würzmittel. Macht nichts, was es ist. Da sind 6 oder 7 Würzmittel. Da muss man jenes lesen. Das dauert eine Weile, bis man es endlich kapiert hat, welches gut ist, ne? Und dann auch checken jeden Monat, weil die ändern das wieder. Und dann mal drauf lesen, aha, da, das hier ist ersetzt oder mit diesem Farbstoff und diesem und jenem und diesem Pressaviermittel und dieses, nichts, gar nichts von denen. Dann nehme ich doch das Bessere, ich muss eine Wahl ausüben. Das Gute und nicht das Schlechte. Und so lernt man dann mittlerweile. Bei uns im Land ist es Gesetz, dass sie nicht unbedingt sagen müssen, was es ist. Sie brauchen nur die Kategorie geben. Wieso wie Antioxidant? Dann rufe ich die Firma an und sage, hallo, was für eins gebraucht ihr da? Na, das wissen wir nicht. Dann sage ich, nein, nach Gesetz müsst ihr eigentlich wissen, was ihr da rein tut. Also sag's mir bitte. Und dann gehst du von einem Telefon zum anderen und hängst an diesem Apparat 2 Stunden lang und ich lasse das ruhig da liegen. Und dann kommt es endlich raus, welches es ist. Und dann frage ich, warum? Warum den und nicht den? Der ist gut und der ist schlecht. Also belehre die Leute. Und wenn das nicht da ist im Supermarkt, sag zu dem Händler, hör mal, ich will nicht diese Marke haben, ich will die haben. Warum? Weil die ist gut und die hat das, das und das und das drinnen. Und meistens sagen sie, gut, wir machen es. Und so kann man die Leute belehren, man kann den Menschen helfen. Und das Interessante ist, andere hören das auch. Meine Kinder rennen. Weg. Mit dem wollen sie nicht gesehen werden. Aber die anderen Leute, die sind interessiert. Naja. Also lesen, was da drauf ist. Erstens macht es das Leben ein bisschen interessanter. Zweitens lebt man dann gesünder. Und das ist noch das Allerbeste. Versucht, so gut wie möglich zu kaufen. Ich weiß, einiges ist gespritzt und dies und jenes. Also wasch alles. Wasch alles. Jeder Farmer weiß, dass wenn er gerade gespritzt hat und es regnet, muss er was machen? Wieder spritzen. Also das Gleiche. Wenn ich es gekauft habe und ich weiß nicht, ob der Farmer gespritzt hat oder nicht, oder ob er die Regeln innehält, er darf ja nicht binnen einer bestimmten Zeit das Zeug auf den Markt bringen. Wer weiß, ob sie das machen oder nicht. Wasch es. Wasch es. Immer noch besser wie die Milch oder das Fleisch, denn das Tier konzentriert es ja 10.000, 100.000 Mal und ich kann es nicht waschen, weil es innen drin ist. Aber hier kann ich es ja waschen. Oder ich lese genmanipuliert, nicht genmanipuliert. Welches würde ich kaufen? Nicht genmanipuliert. Und wenn ich nicht anders kann und es sagt genmanipuliert oder Fleisch, welches würde ich kaufen? Genmanipuliert. Weil es immer nur ein zugesetzter Gen. Das heißt, der Metabolismus, der Ernährungswert ist nicht geändert, sondern die Pflanze ist resistent, sagen wir mal, für ein Mittel, das sie gebrauchen, um Unkraut zu vernichten. Also immer noch besser wie das andere. Jetzt, ich kann ein Nervenwrack werden, ich kann das zur Religion machen. Es gibt einige, die machen das zur Religion. Und dann Erlösung durch Ernährung. Kennt ihr das? Das irritierendste Ding in der ganzen Welt. Keine Erlösung durch Ernährung. Ernährung ist nur da, um gesund zu sein und den besten möglichen Lebensstil zu haben. Jetzt, wie weiß ich, wenn es da steht, keine Zusatzmittel, kein dies, kein das, kein jenes, ob das wahr ist? Weiß ich, ob das wahr ist? Ja oder nein? Nö, keine blasse Ahnung. Die können lügen wie gedroschen. Die lügen sowieso wie gedroschen. Ja oder nein? Ja. Also was mache ich in meinem Lebensstil? Ich sage mir, ich tue, was ich kann. Das ist meine Philosophie. Tue, was ich kann. Also wenn ich eine Wahl habe, ich nehme das Bessere. Wenn ich keine Wahl habe, ich nehme das, was ich notwendig habe zum Leben. Und dann, wenn ich getan habe, was ich kann, das ist die Voraussetzung, dann tue ich es auf meinen Teller und dann sage ich ein Gebet. Und ich sage, Herr, segne diese Mahlzeit. Und was mache ich dann? Da esse ich es auf. So passiert das. Oder ich kann ein Nervenwrack sein. Ja, ja, ist das jetzt da drin oder ist das nicht da drin? Kommt das von einem Bioanbau oder kommt das von einem Nicht-Bioanbau? Der Farmer, der das gebracht hat, ist das wirklich wahr oder ist das nicht? Dann wäre ich doch ein Wrack. Und ich mache nicht nur mich selbst einen Frag, ich mache alle anderen auch einen Frag, ja oder nein. Also Ernährung ist ein Lebensstil, es ist keine Religion. Aber es führt zu einem hellen Kopf und das hilft mit der Religion, ja oder nein. Also es hängt alles zusammen. Und es muss Spaß machen. Wir müssen nicht leiden. Man wird doch nicht leiden, wenn man sowas isst, ja oder nein. Nee. Und wenn man das Richtige wählt, dann wird man auch nicht leiden. Also genießen. Genießen und es muss gut schmecken. Es gibt zu viele Leute, die wollen sich gesund ernähren. Alle Kosten. Und wenn das noch so grässlich schmeckt, es ist gesund, ist halt die Klappe. Wieso denn? Wieso haben wir denn einen guten Geschmack bekommen? Es soll doch genießbar sein. Wenn es nicht schmeckt, ändere das Rezept. Bis es schmeckt. Bis es schmeckt. Denn ich glaube nicht, wir müssen etwas essen, was nicht schmeckt. Außer wenn wir sehr, sehr krank sind. Dann vielleicht. Also lerne, um es so vorzubereiten, dass es schmeckt. Und verschiedene Menschen, verschiedener Geschmack. Wie der andere es mag, hat nichts mit mir zu tun. Und wie ich es mag, hat auch nichts mit ihm oder ihr zu tun. Und dann wären wir alle glücklich und es wären keine Probleme. Also viel Spaß, danke.